Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Im Weltall gibt es wahrscheinlich wenig, das uns Menschen mehr fasziniert und geheimnisvoller ist als schwarze Löcher. Manche sprechen da auch von Schwerkraftmonstern. Etwas, was auf jeden Fall unsere Vorstellungskraft übersteigt und lange nur als mathematisches Konstrukt galt. Bis meinem Gast Heino Falke zusammen mit seinem Team das erste Bild von einem schwarzen Loch gelungen ist. Über den abenteuerlichen Weg dorthin wollen wir reden und wie ein Junge mit einer großen Begeisterung für Mondmissionen zu einem der weltweit renommiertesten Astrophysiker wurde. Guten Morgen, Herr Professor Falke.
Guten Morgen.
4 Milliarden Menschen haben das Bild vom schwarzen Loch gesehen. Das sind so vorsichtige Schätzungen. Trotzdem kann es ja sein, dass nicht jeder das Bild vor Augen hat. Können Sie mir vielleicht kurz helfen, es zu beschreiben?
Ja, ich sage auch immer, 4 Milliarden haben es gesehen und wahrscheinlich 3,5 Milliarden direkt wieder vergessen. Es sieht aus wie so ein glühender Feuerring eigentlich mit einem dunklen Fleck in der Mitte. Und das ist es schon auch. Es ist relativ einfach. Manche nennen es auch einen Donut. Bisschen.
Ja, wollte ich gerade sagen, mich erinnert es tatsächlich an einen Donut, muss ich auch sagen.
Es hat tatsächlich auch eine große amerikanische Donutkette dann kostenlose Donuts angeboten, wenn man ihren Gutschein und das Bild vom schwarzen Loch mitgebracht hatte, an dem Tag, als es rauskam, oder an dem jetzt dieses Jahr, als das zweite rauskam. Ja, aber da ist natürlich auch ganz viel Physik dahinter. Also so ein Bild braucht immer auch eine Geschichte, um es gut zu verstehen. Aber irgendwie hat es auch so eine eigene visuelle Kraft.
Und diese Geschichte, die wollen wir heute Vormittag erzählen. 2019 war das, als das erste Bild veröffentlicht wurde. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch Postkarten, Tassen, Untersetzer, auch bei Ihnen zu Hause?
Ja, ich habe auch ein T-Shirt. Das könnte ich übrigens auch versteigern. Ich habe eben gehört, da kann man Geld mitverdienen in den Nachrichten. Ja, also ja, ich habe tatsächlich eine Tasse, habe ich, irgendeine Kugel, also ein Bild, ein T-Shirt. Ja, es gibt eine Kollegin von mir, hat ein Kleid, das sieht toll aus, also mit vielen kleinen schwarzen Löchern drauf.
Und das gibt ja wirklich einen Eindruck davon, wie besonders das eben ist, dieses Bild, dass es so eine Faszination auslöst. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Astrophysiker Heino Falke. Ihm ist mit seinem Team das gelungen, was für unmöglich gehalten wurde. Ein Bild von einem schwarzen Loch. Schwarzes Loch, der Begriff, der ist ja geläufig, aber es ist schwierig zu beschreiben, was das eigentlich genau ist. Wie erklären Sie das jemandem wie mir, der von Astrophysik jetzt nicht so richtig viel Ahnung hat?
Unfassbar viel Materie auf kleinstem Raum, dass die Anziehungskraft so stark ist, dass alles, das hineinfällt, nie mehr hinauskommen kann. Kein Licht, keine Materie, kein Rufen, keine Funkwellen, keine Radiowellen. Also Radio in einem schwarzen Loch wäre sehr langweilig, weil es keiner hören könnte.
Das ist ja das, was auch die Fantasie so unheimlich ankurbelt, ne? Und natürlich dann auch Stoff für Science Fiction ist etwas, was alles verschluckt, alles aufnimmt und nichts mehr rauskommt. In diesem Zusammenhang wird ja auch immer von der Grenze gesprochen, an der unsere Physik zusammenbricht. Da frage ich mich, wie beschreibt man dann etwas, was eigentlich über unsere Vorstellungskraft hinausgeht?
Es ist halt berechenbar und es passierte schon kurz nachdem Albert Einstein seine revolutionäre Theorie der Relativitätstheorie aufgestellt hatte. Und dann fand man in den Gleichungen so etwas wie schwarze Löcher. Man nannte es damals noch nicht so. Und Einstein fand das gar nicht, also er fand das lustig, aber er glaubte nicht, dass sowas überhaupt existiert. Und dann schaut man ins All und stellt fest, sowas könnte doch existieren. Und dann sieht man es irgendwann. Und dann sieht man aber nur diese Grenze. Man sieht nur diesen Ereignishorizont. Das ist das Cliff am Wasserfall eigentlich, wo alles hinunterstürzt in das schwarze Loch. Aber was dahinter ist, das kann man eben nicht mehr sehen. Man könnte es nur sehen, wenn man hineinspringt, hineinfällt. Dann könnte man tatsächlich sehen, was da drin passiert.
Und das möchte man ja erstmal vermeiden, ne?
Das wäre ungesund und vor allem, man kommt eben nicht mehr raus und kann es keinem erzählen. Deswegen ist es tatsächlich eine Grenze unseres Wissens. Also wir denken, dass dahinter was ist, wir können es durchrechnen, aber wir können es nicht messen.
Und Sie haben ja auch schon beschrieben, also nichts gelangt hinaus, sämtliches Licht wird geschluckt und das war ja eigentlich auch das Problem, dass man das deshalb eben nicht fotografieren kann, dieses schwarze Loch. Wie ist Ihnen denn dann die Eingebung gekommen, dass es da vielleicht doch eine Möglichkeit gibt?
Naja, also ich habe das schon als der Gedanke, dass da ein schwarzes Loch im Zentrum unserer eigenen Milchstraße ist. Ein riesengroßes Loch, 4 Millionen Mal die Masse der Sonne. Und unsere ganze Galaxie rotiert darum und im Zentrum ist dieses superschwere schwarze Loch. Das hat mich als Student schon fasziniert, dieser Gedanke. Und dann habe ich in der Doktorarbeit daran gearbeitet und festgestellt, dass ein bestimmtes Radiolicht, eine Radiostrahlung direkt vom Rand des Ereignishorizonts kommen sollte. Und wenn das so ist, dann kann man ein schwarzes Loch vielleicht sehen. Wenn man Licht auf ein schwarzes Loch scheint und das Licht verschwindet, dann sieht man den Schatten. Man sieht das Dunkel und drumherum eben diesen Ring. Und in der Zeit war uns auch klar, schon, dass es eine Technik gibt, mit der man sowas sehen könnte. Wenn man zu ganz hohen Radiofrequenzen geht, kann man Teleskope der ganzen Welt zusammenschalten und ein Weltteleskop bauen, was etwas sehen kann, was so groß ist wie ein Senfkorn in New York, hier von Köln aus gesehen. Und das brauchte noch 10, 20 Jahre, bis das Wirklichkeit wurde. Aber es war damals schon zu ahnen. Wobei, als ich das erste Mal durchgerechnet hatte, schien es so, als wäre das schwarze Loch doch immer noch zu klein.
Und das war, glaube ich, 1995, als Sie diese Idee hatten. Und dann sind natürlich einige Jahre vergangen, weil man darf sich es eben nicht so vorstellen, man drückt auf den Knopf und schaltet vorher irgendwie dann mal schön die verschiedenen Teleskope zusammen und hat dann ein schönes Bild. Das ist sehr aufwendig gewesen. Wie sind Sie das dann angegangen?
Es fing sogar noch früher an, eigentlich 1992, 1993. Und dann hatte ich eben, ja, dann schien das schwarze Loch zu klein zu sein. Und dann stolperte ich über einen alten Artikel, wie ein schwarzes Loch aussehen könnte, wenn es vor einem Stern aussieht. Und es schien viel größer, als ich das gedacht hatte. Und dann fiel mir sofort ein, ach, du hast was vergessen. Ein schwarzes Loch vergrößert sich selber. Es scheint viel größer. Also manchmal ist es gut, und das war ein Artikel, den ich eigentlich gar nicht anschauen wollte, da habe ich zufällig mal durch ein Buch geblättert. Das sind so diese Glücksmomente im Wissenschaftlerleben, wo so zwei Dinge zusammenkommen. Die eine, die Ahnung, und dann der Zufallsfund im Buch. Ja, und dann hat man noch 25 Jahre, die man braucht, um die Community zu überzeugen, andere Menschen zu überzeugen, dass das wirklich geht, dass es möglich ist. Und dann müssen Teleskope fertiggestellt werden, dann muss eine Kollaboration gebaut werden, dann muss man auch noch weiter Theorien entwickeln, um wirklich zu zeigen, ja, das kann man sehen. Und wir brauchten am Ende 8 verschiedene Radioteleskope, die gleichzeitig zusammenarbeiten mussten. Man musste nicht nur Teleskope synchronisieren, und zwar auf Pikosekundengenauigkeit, das sind also unglaublich kleinste Zeiteinheiten. Man muss Menschen synchronisieren. Und man muss dranbleiben und warten, bis die Zeit reif ist, das zu tun.
Und das finde ich so spannend, also Menschen synchronisieren. Diese 8 Radioteleskope sind über diese ganze Welt, also über unsere ganze Welt verteilt. Und zwar teilweise an Orten, wo es auch ziemlich beschwerlich ist, hinzukommen. Vielleicht können Sie da mal Beispiele nennen.
Ja, der extremste Beispiel ist natürlich der Südpol. Das ist ein Teleskop, das amerikanische Kollegen gebaut haben. Und wenn man da beobachten möchte, wir beobachten meistens im März, dann muss man da eine ganze Nacht bleiben, und am Südpol dauert das 6 Monate, bis die Sonne wieder aufgeht. Und das ist dann schon, das sind dann schon erschwerte Bedingungen, wenn man da hingeht. Ich selber hatte es viel, viel angenehmer. Ich war in Arizona auf dem Teleskop auf 3000 Meter Höhe. Da kann man mit dem Auto hinfahren durch Arizona, durch die Berge und dann oben auf dem Berg dann, oder danach in Spanien auf einem Teleskop auf dem Pico Veleta. Daneben ist ein Skigebiet sogar. Also man kann in den Himmel gucken und hinterher sogar noch Skifahren.
Sie beschreiben ja auch, das hat irgendwie ein Kollege initiiert, also in Ihrem Buch beschreiben Sie, dass ein Kollege initiiert, der gerne auch Ski gefahren ist, und da hat er irgendwie gleich Arbeit mit dem Skifahren verbunden.
Ne? Ja, das war so, also das war der Verdacht, weil er hat, das war ein Direktor am Max-Planck-Institut in Bonn, wo ich war, der ist inzwischen leider verstorben, und der hatte mehrere Teleskope tatsächlich gebaut, und die waren immer erstaunlicherweise in der Nähe von Skigebieten.
Aber ich meine, das ist natürlich dann noch nett, und da in Spanien alles relativ entspannt. Aber Ihre Mitarbeiter in Mexiko zum Beispiel, die sind auf dem Weg zum Teleskop sogar überfallen worden.
Ja, einer meiner Doktoranden, der nach Mexiko gefahren ist, im ersten Jahr ging es noch wunderbar, und im zweiten Jahr hat es da so ein Drogenkrieg gegeben eigentlich zwischen Sicherheitskräften und Drogenmafia, und er fuhr da hoch. Auf einmal wurde er umzingelt von 6 Menschen, maskiert mit Maschinenpistolen und die redeten miteinander und er sagte dann hinterher, ja, als ich feststellte, dass der nervös wurde, wurde ich auch nervös.
Mhm. Und verständlicherweise.
Ja, wir haben dann tatsächlich die Kampagne 2018 dann auch abgebrochen. Das Teleskop hat dann 2 Jahre nicht mehr beobachtet, weil die Sicherheitslage nicht gegeben war in dem Land, in der Gegend.
Aber zum Glück ist Ihrem Mitarbeiter nichts passiert. Sie haben gerade gesagt, also man muss sich da auch synchronisieren. Also eben dieses Mitarbeiten oder Miteinanderarbeiten muss man synchronisieren. Wie funktioniert das, wenn man da in den verschiedensten Ecken der Welt hockt?
Ja, das ist tatsächlich, das war vor Corona haben wir schon unsere Zoom-Meetings gehabt, ohne Ende. 4, 5 Meetings am Tag. Und wir haben Kollegen eben aus Asien, aus Lateinamerika, aus Amerika, aus Hawaii. Und wenn sie jemand aus Hawaii dabei haben, dann finden sie keinen Zeitpunkt, wo alle gleichzeitig einigermaßen vernünftig miteinander reden können, ohne jetzt mitten in der Nacht aufstehen zu müssen. Mhm. Also der Kollege musste um 4 Uhr morgens dann in der Telekom sein oder der andere nachts um 12 oder das ist schon ein Problem. Und es ist dann so schön, auch mal persönlich zusammenzukommen, miteinander zu reden, weil immer nur hinter dem Bildschirm zu sitzen. Und wie gesagt, das war noch vor Corona. Da saßen wir schon in Quarantäne eigentlich. Es ist so befreiend, sich mal wieder ins Angesicht zu schauen und dann auch die Probleme, die sich dann doch auch aufstauen, persönlich besprechen zu können.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Heino Falke. Ihm ist zusammen mit seinem Team die erste Aufnahme von einem schwarzen Loch gelungen. Eben hat er schon erzählt, dass dafür 8 über den ganzen Globus verteilte Radioteleskope nötig waren. Gab es denn Momente, Herr Falke, wo Sie gedacht haben, das klappt doch nicht?
Eigentlich die ganze Zeit. Na, das ist so, man ist da so in der Spannung. Also man hat das Gefühl, das muss irgendwann klappen. Aber wann es dann funktioniert, das weiß man nicht. Zum Beispiel muss das Wetter auf der ganzen Welt gut sein bei all den Teleskopen, weil die Luftfeuchtigkeit und auch Wolken absorbieren diese hochfrequente Radiostrahlung. Und alle Experimente davor, da war immer irgendein Teleskop, war also da hat es geregnet, da war weiß ich was. Das Teleskop ist kaputt gegangen. Irgendwie, das ist ja hochkomplizierte Technik. Und dann machen wir das erste Experiment mit 8 Teleskopen gleichzeitig. Das hat es vorher noch nie gegeben, zumindest in diesem Bereich. Und ich weiß noch, wie ich dann nach Spanien fahre und das war notorisch für schlechtes Wetter. Und ich sehe strahlend blauen Himmel über mir. Ich sage, das kann doch nicht sein. Und es war die ganze Woche strahlend blauer Himmel und nicht nur bei uns, sondern überall. Und trotzdem, wir wussten da immer auch noch nicht, ja, das konnte auch noch irgendwie ganz anders aussehen. Das schwarze Loch hätte kleiner sein können, das wir angeschaut hatten. Es konnte hässlicher sein.
Also, ja, ich fand das lustig. In Ihrem Buch schreiben Sie, Sie wären schon zufrieden gewesen mit etwas, was wie eine hässliche Erdnuss aussieht.
Ja, ich habe das also versucht, die Erwartungen zu dämpfen, weil damals waren schon überall Reporter und haben gefragt, ja, was jetzt sehen wir das erste Bild vom schwarzen Loch. Ich sagte, Moment, warten wir ab, wir wissen ja noch nicht. Vielleicht sieht es ja aus wie eine hässliche Erdnuss und dann ist alles so ganz enttäuscht und so. Und dann sah es hinterher viel schöner aus.
Und das war ja bereits 2017, also als Sie die Teleskope dann zeitgleich auf das schwarze Loch ausgerichtet haben. Und wir müssen vielleicht noch mal kurz sagen, also dieses schwarze Loch ist 55 Millionen Lichtjahre entfernt in der Galaxie M87. Ich hoffe, dass ich das so korrekt sage.
Perfekt.
Und es hat dann aber noch mal 2 Jahre gedauert, bis das Bild fertig war. 2019 haben Sie das dann präsentiert. Was ist denn in diesen 2 Jahren passiert?
Naja, wir haben ja sogar 2 schwarze Löcher angeguckt und das andere haben wir erst dieses Jahr publiziert, im Mai. Und wir wussten von dem anderen, dass wir das sehen können sollten, aber das war eben viel schwieriger. Und dann kam dann dieses schwarze Loch dazwischen und wir sahen an den Daten schon, das sieht gut aus und haben uns darauf gestürzt. Aber es dauert eben in der Wissenschaft ja lange, bis man sich davon überzeugt, was man da sieht. Denn wenn man zum ersten Mal sowas sieht und sieht genauso aus, wie man sich das vorgestellt hat, dann muss man besonders vorsichtig sein, dass man sich selber nicht hineinlegt und hineinreitet mit dem, was man sehen möchte. Das heißt, wir haben das gecheckt und nochmal gecheckt. Wir haben die Gruppe aufgeteilt in kleine Gruppen. Jeder unabhängig voneinander hat die Daten nochmal reduziert, und durfte nicht miteinander reden. Und dann hat man die Ergebnisse miteinander verglichen erst. Und dann kommt dasselbe raus. Und ja, da kommt dasselbe raus. Erstaunlich. Und dann haben wir das Ganze nochmal durch den Computer, ganz von vorne angefangen, nochmal durch den Computer genudelt und gesagt, jetzt machen wir nochmal ganz alle Tests und gucken, ob nicht vielleicht doch das ein Schneebahn sein könnte oder ganz anders aussehen könnte.
Oder doch ein Donut.
Ja, genau. Ja, ein Donut, ja, ein Donut ist ja okay. Aber es wird ja auch, keine Ahnung, ein Dreieck oder was ich was sein könnte. Und ja, und dann irgendwann hat man sich überzeugt, nee, jetzt haben wir alle Tests gemacht, jetzt können wir es publizieren. Aber wir haben es ja noch nie zusammen gemacht. Das war das erste Mal, dass wir sind 300 Leute am Ende. Und wie schreibt man einen Artikel mit 300 Leuten? Und jeder hat da investiert auch Jan, dann seinen ganzen Enthusiasmus und seine ganzen Energie da rein. Und das sind alles Wissenschaftler, die getrieben sind, die was machen wollen. Und das ist nicht so einfach. Also, ich keine Ahnung, wenn Sie mal Jugendarbeit gemacht haben und Sie gehen so mit, ich habe das mal verglichen mit weiß ich was, Zweit-, Drittklässlern durch den Süßwarenladen und versuchen, die stillzuhalten. Das ist noch schlimmer mit Akademikern.
Na klar, ja, da treffen jeder, ja auch Egos aufeinander.
Da treffen Egos aufeinander, jeder weiß, wie es gehen sollte. Und nicht jeder ist jetzt unbedingt so auch geschult im feinsten sozialen Umgang in der Physik. Und das gibt dann schon interessante Konflikte manchmal. Ja.
10. April 2019 war dann der Termin, als Sie tatsächlich das Bild der Weltöffentlichkeit präsentiert haben, dieses erste Bild. Wie haben Sie diesen Moment erlebt?
Ja, es war so ein Tunnel. Also es war vorher unglaublich hektisch, weil wir alles gleichzeitig vorbereiten mussten. Und dann muss man sich auch noch dann eben auf diese Pressekonferenz konzentrieren. Und dann steht man da auf der Bühne im Pressesaal in Brüssel. Das war das erste Mal, dass eine große wissenschaftliche Sensation in Brüssel präsentiert wurde. Es war für uns wichtig, einfach mal auszustrahlen, hier, das ist Europa. Das ist was wir auch mit europäischem Steuerzahlergeld, europäischen Wissenschaftler geschafft haben. Und man weiß, da gucken, es waren also Millionen Menschen, die da live geguckt haben. Und am Ende war das auch in allen Medien zu sehen. Und ich verspreche mich dann auch noch zwischendurch.
Sie haben, glaube ich, Lichtjahre.
Lichtjahre und Kilometer verwechselt. Mh. Also ja, keine Kleinigkeit für einen Astronomen. Da muss man dann trotzdem durch.
Ich werde großzügig, muss ich ehrlich sein.
Aber als es dann raus war, war das eine echte Befreiung. Weil vorher, wir wollten nicht drüber reden, wir durften nicht drüber reden. Das hatten wir abgesprochen. Und dann war es einfach draußen. Und dann lebt es sein Eigenleben und dann muss dieses Bild für sich stehen. Wir haben unsere Geschichte erzählt, das Bild ist da und dann dürfen Menschen damit machen, was sie wollen. Das haben sie dann auch getan, ausgiebigst. Im Internet war es überall zu sehen, mit allen möglichen Memes, Witzen, die da waren an der Wand.
Ich glaube, ein Bild zeigt Donald Trump und sein Mund ist dieses Bild, was sie aufgenommen haben, ne? Das schwarze Loch.
Ja, oder ein Rapper, der kifft und dann sieht man statt dem glühenden Zigarette da oder was das dann ist, ein schwarzes Loch oder Brexit, so sieht Brexit im Himmel aus oder irgendwie sowas. Also solche Witze kamen dann, nicht immer alle gut, nicht alle jugendfrei tatsächlich. Aber es war ein Riesending und es ist auch Teil der Popkultur geworden. Also immer, wo man jetzt hinguckt, sieht man dieses Bild, wenn es um schwarze Löcher geht, wenn es um Geheimnisse geht im All, in Lehrbüchern ist es. Es ist im MoMA in New York in der Sammlung aufgenommen, im Rijksmuseum in Amsterdam. Es ist sozusagen Teil der Kunst geworden in gewisser Weise.
Und das ist quasi ja die Reaktion der Welt. Und dann gibt es natürlich noch die Wissenschaftswelt. Und wir hatten es gerade mit den großen Egos. Wie hat die denn reagiert?
Erstaunlich. Also ich hatte schon erwartet, bei allen großen Entdeckungen kriegt man sehr schnell auch sehr viel Gegenwind. Aber deswegen hatten wir auch bewusst nicht nur das Bild publiziert, sondern wir haben ein ganzes Buch publiziert. Da waren also 5 lange wissenschaftliche Artikel, 50, 100 Seiten teilweise pro Artikel, wo wir alles genau beschrieben haben. Und das war auch, ja, bis zur Erschöpfung haben wir das zum Teil getrieben. Und es hat, ja, es hat relativ wenig, also ich glaube, die haben einen kleinen Fehler gemacht in irgendeiner Grafik in dem Bild da. Und es wurde auch hinterher bestätigt von mehreren. Das Feedback von Kollegen war teilweise ergreifend. Also Kollegen, die mir gesagt haben, sie hätten geweint, als sie das Bild gesehen haben. Die haben darauf hingefiebert, haben sich in Hörsälen zusammengeschlossen, haben diese Pressekonferenz geschaut. Also für viele war das ein emotionaler Moment. Und jeder musste hinterher mit Freunden, Familien, aber auch mit Medien, Journalisten drüber reden, auch wenn er nicht daran beteiligt war.
Klar, vor allen Dingen auch etwas, was nur als mathematisches Konstrukt galt. Und plötzlich hat man da ein Bild davon. Das ist natürlich besonders. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Astrophysiker Heino Falke, der sich noch gut an den Sommer 1971 erinnern kann, obwohl er da gerade 5 Jahre alt war. Draußen war schönstes Wetter und er saß im Wohnzimmer bei seiner Tante Gerda. Was hat sie da so gefesselt?
Es war die Mondlandung. Nicht die erste, sondern, ich weiß nicht, das dritte oder vierte. Apollo 15 war das. Und es war im Sommer, da habe ich konnte es tagsüber sehen als kleines Kind. Alle anderen spielten draußen. Das habe ich noch vor Augen und ich saß da drinnen vor dieser flimmernden Schwarz-Weiß-Kiste und sah da Menschen auf dem Mond rumlaufen und ich konnte mich davon nicht lösen. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie groß und wie weit weg der Mond ist, aber dass da oben jemand auf da rumläuft, das fand ich also, ja, verrückt, was alles möglich ist.
Gab es da auch den Wunsch, das will ich auch irgendwie in die Richtung vielleicht Astronaut werden oder mir genauer angucken, selbst auf den Mond?
Also wie viele meiner Kollegen hatte ich damals auch den Traum, Astronaut zu werden, tatsächlich. Also das ist ein weit verbreiteter Kindheitstraum in meiner Berufsgruppe. Aber ich merkte dann irgendwann, das wird's wahrscheinlich nicht werden.
Warum?
Ach ja, ich meine Hände zittern so ein klein bisschen und ich bin ganz gut in vielen verschiedenen Dingen, auch sportlich und so, aber eben nicht gut genug. Also ich habe mal mit Astronauten hinterher geredet und mit einem gewissen Selbstbewusstsein, die sagten, ja, man muss halt in allen Bereichen wirklich top sein. Überall muss man wirklich, ja, alle Kriterien erfüllen. Und ja, so gut bin ich einfach nicht.
Zwischendurch hatten Sie ja dann auch nochmal die Idee, Tierarzt zu werden. Also ganz was anderes. Was hat Sie denn auf die Spur gebracht?
Na, ganz am Anfang wollte ich Müllmann werden, weil das war also faszinierend, wie die da ankamen mit dem großen Wagen und die Müllabfuhr da immer ankam. Das war schon beeindruckend. Früher haben wir noch auf der Straße gespielt in Köln und sahen das. Und ja, welches Kind ist da nicht fasziniert von Tieren? Also deswegen Tierarzt. Mein Vater war Arzt. Dann ist das erstmal logisch, die Natur und die Tiere. Natur hat mich schon immer irgendwie fasziniert.
Aber Humanmediziner war jetzt keine Option.
Ach, ich habe das ja gesehen, wie anstrengend das ist bei den Ärzten, bei meinem Vater. Und nee, irgendwie da rumschnibbeln, ich war da auch ein bisschen zu empfindlich, glaube ich. Also da.
Aber Tiere, da wäre der Schnitt okay gewesen.
Ja, da habe ich, glaube ich, nicht drüber nachgedacht, dass ich da rumschnibbeln muss. Also nee, das ist nicht so mein Ding.
Wie haben Sie denn dann Ihren Weg in die Physik gefunden?
Ja, ich fing eigentlich an mit dem Computer. Also als ich 14, 15 war, gab es die ersten Computer und ich war wirklich fasziniert von dem Ding. Man konnte programmieren und ich hab das wirklich bis ins letzte Byte, habe ich das gehackt und ausprobiert. Und ich war auch fasziniert dann zum anderen von den großen Fragen. Was ist da im Himmel? Was ist hinter dem Himmel? Wie groß ist das? Kann man das messen? Und so die fundamentalen, tiefen Fragen des Lebens. Und auch der Physik. Und ich habe irgendwie gemerkt, ich bin, glaube ich, ich bin sowas wie ein Physiker.
Das hat sie ja wahrscheinlich dann von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern schon ziemlich unterschieden, oder? Also wenn man dann da zu Hause sitzt, irgendwie vor sich hin programmiert, da hatten wahrscheinlich andere Vorstellungen, wie man so den Nachmittag füllen kann.
Ja, ich glaube, ich war nicht so der beliebteste und partyfreudigste Schüler in der Zeit, genau. Nee, das war schon eher, ich war schon eher Nerd, muss ich zugeben, ja.
Aber das hat dir da nichts ausgemacht, weil sie haben sich...
Doch. Also das war schon nicht, es war nicht einfach. Also ich erinnere mich auch an Zeiten der Schule, wo ich auch gemobbt worden bin. Und es war keine einfache Zeit in der Schule. Aber irgendwie... Ich war auch sehr aktiv dann später in der Jugendarbeit, in der Kirchengemeinde und so. Und dann, das hat mich doch ein bisschen wieder aus diesem Nerd-Sein herausgeholt. Mit Menschen arbeiten, über Dinge nachdenken, die eigentlich unseren Verstand sprengen. Über Glaube, Hoffnung, Liebe, über theologische Fragen nachdenken. zusammen Dinge organisieren, Jugendgruppen leiten. Und das war ein totales, tolles Gegenprogramm zu dem Nerd und zu dem Programmierer, der da hinter der Computerkiste saß und über irgendwie ja damals auch schon schwarze Löcher nachdachte.
Was war es denn da genau, was Sie damals programmiert haben? Also was haben Sie da berechnet oder was waren das für Programme?
Ja, das erste war, damals gab es ja noch keine Grafikprogramme. Also die ersten Computer, die konnten also keine, ich hatte mathematische Funktionen geplottet zum Beispiel. Computerspiel programmiert. Es gab damals so ein Spiel Hase und Igel. Ich weiß nicht, ob man das noch weiß. Das war so ein Brettspiel. Und dann habe ich echt toll programmiert und dann stand in der Computerzeitung, man sollte doch Programmier- oder Spiele einreichen bei irgendwem. Und dann habe ich das Spiel eingereicht, dann sagten sie, ja, also das Spiel ist von Ravensburger, das sind wir auch. Eigentlich dürfen sie das nicht, unser Spiel da programmieren.
Also auch tatsächlich viel Energie aufgewandt und tatsächlich auch Sachen, die jetzt nicht reine Physik waren, natürlich das Programmieren, aber sagen wir mal, die Inhalte der Programme gingen dann quasi über die Physik hinaus. Sie sagen ja auch heute noch von sich, dass Sie ein Workaholic sind. Was ist es denn, was Sie da antreibt? Ich meine, da braucht man ja natürlich auch viel Energie und viel Motivation.
Ja, ich glaube, das ist bei vielen Physikern so, und sie wollen Probleme lösen. Also man hat eine Frage und man möchte das lösen. Und das ist beim Programmieren tatsächlich so, das lernt man in gewisser Weise, weil der Computer macht genau das, was man ihm sagt, nicht das, was man meint, dass er tun sollte. Und wenn man Fehler macht, macht man die immer selber. Und dann gibt es irgendwo einen klitzekleinen Fehler. Man möchte den finden. Man möchte das herausfinden. Und das ist auch bei mir so. Ich möchte eigentlich auch, ja, ich möchte Dinge, auch neue Dinge sehen, neue Dinge entdecken, Probleme lösen. Und das ist natürlich das Spannende in der Physik, dass man heute noch wirklich bis an die Grenzen gehen kann und neue, ja, neue Welten entdecken kann. Ja, ein schwarzes Loch sehen zum ersten Mal, das kein Mensch zuvor gesehen hat. Und das ist schon was sehr Tieflegendes. Das ist wie das Entdecken eines Kontinentes oder ein neues Land sehen. Ja, ich glaube, das sitzt in uns Menschen drin, das Entdeckertum, etwas entdecken wollen.
Heino Falke, der als Astrophysiker neue Ecken des Universums entdeckt und sich da wahrscheinlich besser auskennt als viele andere Menschen. Und er sagt, da ist auch Platz für Gott. Deutschlandfunk Kultur, mein Gast ist Heino Falke, weltweit renommierter Astrophysiker, der sich aber nicht nur mit den Geheimnissen des Universums beschäftigt, sondern auch mit Gott. Er ist Predikant der evangelischen Kirche im Rheinland, also Laienprediger. Nun gibt es ja einige, Herr Falke, die meinen, wissenschaftliche Erkenntnis lässt keinen Raum mehr für Gott. Stephen Hawking, der hat ja zum Beispiel gesagt, Gott sei überflüssig. Warum sehen Sie das anders?
Naja, also Hawking hat auch nicht alles erklärt. Und wenn man mal auf die Geschichte der Wissenschaft schaut, dann sind die großen Fragen, die uns ja umtreiben, immer dieses berühmte, wo kommen wir her, wie ist alles entstanden, was war davor? Und das ist wissenschaftlich einfach nicht zu klären. Und auch die großen Fragen nach dem Warum und den Werten, die uns antreiben, auch die kann ich aus der Physik nicht ableiten. Wenn ich auf den Urknall schaue, dann kann ich zwar sagen, dass es bestimmte Regeln gibt. Es gibt Naturgesetze. Es gab einen Urknall, aus dem alles entstanden ist. Aber wo kamen die Naturgesetze her? Wo kommt das erste Wort her? Wo kommt das, aus dem der Urknall geworden ist? Und so kann man durchfragen, selbst wenn es davor ein Multiversum gibt, da gibt es ja Ideen, dass es also noch viele mehr Universen mehr gegeben hat. Wo kamen die dann wieder her? Die alte philosophische Frage, was war der erste Urgrund? Den kann die Physik einfach nicht beantworten.
Aber man könnte natürlich trotzdem sagen, Gott ist nach wie vor dann immer Platzhalter für das, was eben die Wissenschaft nicht beantworten kann, ne? Und irgendwann kommen wir vielleicht dahin, auch diese Phänomene erklären zu können.
Ja, Gott ist immer eine große Frage. Gott ist nie etwas, was wir voll und ganz verstehen. Gott ist immer auch eine Herausforderung, darüber nachzudenken. Da wäre ich schon froh, wenn wir wieder anfangen, mal darüber hinaus, über die Physik hinaus nachzudenken. Und in gewisser Weise ist die Urfrage durch die Wissenschaft nie besser beantwortet. das Woher, wenn wir gucken auf so eine biblische Schöpfungsgeschichte, am Anfang war das Wort. Das ist sozusagen der Anfang. Oder und Gott sprach und es ward. Das ist so das Erste. Und dieses erste Sprechen, das erste Werden, ja, wieso das ist? Wie kann das sein, dass ein Urknall funktioniert, dass alle Naturgesetze auf einmal dazu führen, dass wir denken, fühlen, hoffen und lieben können und dass aus nichts etwas wird? Dieses große Rätsel, das bleibt, und ich glaube, dass das auch physikalisch ja nie besser gelöst ist. Also es ist ein Irrweg zu glauben, dass Wissenschaft alle Fragen lösen kann. Aber natürlich ist Wissenschaft fantastisch. Wir können so viel mehr Dinge verstehen und in diese Schöpfung, in diese Natur hineintauchen und viele Dinge erleben. Aber ich glaube, die Urfragen, damit sollten wir auch die Physik gar nicht belasten, dass sie alle Fragen beantworten kann. Ich glaube, damit überfordern wir die Wissenschaft auch manchmal.
Ich habe ja gerade erzählt, Sie sind auch Predikant, also Prediger. Warum ist Ihnen das wichtig, Ihren Glauben zu teilen?
Ja, weil es für mich auch ein Teilen von Hoffnung ist, Teilen von Glaube, Teilen von Liebe. Das ist etwas, was in den Büchern der Physik nicht vorkommt, gar nicht eingeplant ist, und doch haben wir es. Und es ist etwas, was uns ganz besonders macht in diesem Universum, was aus Materie und Gesetzen besteht. Und dann kommen die Menschen auf einmal her und sind kreativ. Sie denken, sie singen, sie erzählen Geschichten, sie hoffen, sie glauben. Und das verändert auch die Welt. Und das möchte ich gern weitergeben. Und ich glaube, ein Glaube ist auch etwas, auf dem man stehen kann. In einer schwebenden Welt, wo man nicht weiß, wo es herkommt, wie es weitergeht. Ein Fundament zu haben, auf dem man stehen kann. Aber ein liebevolles Fundament und kein Fundamentalismus, ne, der auch vieles kaputt macht. Und ich glaube, diese Hoffnung weiterzugeben, das ist eine Aufgabe für jede Generation. Wenn wir nur noch Wissenschaft haben, glaube ich, dann haben wir irgendwann die Hoffnung verloren auf die Zukunft. Und das müssen wir vermeiden. Deswegen ist es für mich jedes Mal wieder ein Vorrecht, da stehen zu dürfen, diese Hoffnung teilen zu dürfen.
Ich finde ganz interessant, für schwarze Löcher nutzen Sie auch durchaus ein biblisches Bild. Ich hoffe, dass das richtig ist, dass Sie schwarze Löcher auch Tor zur Hölle nennen. Warum?
Naja, es ist ein Bild. Das ist eine Bildsprache. Schwarze Löcher sind moderne Mythen geworden. Und die Hölle ist tatsächlich nicht so ein biblischer Begriff. Wenn man nochmal guckt, da kommt die Hölle eigentlich gar nicht so richtig vor in der Bibel. Aber es ist natürlich etwas, was in unserer Kultur spielt als Ort der Vernichtung, des Zerstörens, des Feuers, die letzte Grenze. Und dem kommen schwarze Löcher tatsächlich sehr nah. Wenn man da hineinfällt, da drin sitzt und nicht mehr nach draußen kommunizieren kann, das resoniert schon ein bisschen so dieses Bild der Hölle. Es ist nicht die himmlische Hölle, das ist es nicht. Aber es ist eine Grenze.
Es gibt, wenn Sie Grenze sagen, es gibt ja die Hypothese, dass schwarze Löcher möglicherweise auch Portale zu anderen Universen sind. Sie haben auch gerade gesagt, wir wissen ja nicht, war vielleicht vorher schon ein anderes Universum da. Wie halten Sie diese Theorie zumindest für denkbar?
Also man kann es mathematisch, könnte man so etwas aufstellen, aber praktisch scheint es nicht möglich zu sein. Ich befürchte, dass wir es mit diesem Universum und noch stärker mit dieser Erde tun müssen. Und darauf sollten wir uns fokussieren. Aber ist natürlich interessant, mal darüber nachzudenken. Aber ich vermute, dass das auf ewig Spekulation bleiben wird. Aber wer weiß, jemand wird mich vielleicht vom Gegenteil überzeugen irgendwann.
Müssen wir uns eigentlich Sorgen machen, weil das andere Bild, was Sie in diesem Jahr veröffentlicht haben, das zeigt ja eben dieses schwarze Loch, das sich im Herzen der Milchstraße befindet, also gar nicht so weit weg in Anführungsstrichen. Könnte das irgendwann der Erde gefährlich werden?
Es ist zum Glück so weit weg immer noch, dass wir nicht damit kollidieren werden. Und auch in unserer nahen Umgebung hier im All ist kein schwarzes Loch in irgendwo greifbarer Nähe, dass irgendwie unsere Kinder, Kindeskinder und damit jemals in Kontakt kämen. Also ich glaube, die Sonne wird vorher ausgehen, vor dass wir überhaupt nur in die Nähe eines schwarzen Lochs kommen. Also das ist nicht unser größtes Problem.
Dafür gibt es einige andere, aber ja. Da sind wir zumindest beruhigt an dieser Stelle. Deutschlandfunk Kultur, mein Gast heute war der Astrophysiker Heino Falke. Er hat mit seinen Bildern von schwarzen Löchern Wissenschaftsgeschichte geschrieben. Im Augenblick arbeiten sie daran, mit Satelliten ein Teleskop zu bauen. Zu welchem Zweck?
Naja, erstmal wollen wir noch ein Teleskop in Afrika bauen, um einen Film zu machen vom Schwarzen Loch. Also nicht nur ein Bild, sondern einen ganzen Film. Und dann später wollen wir in den Weltraum gehen. Dann können wir ein Teleskop bauen, das größer ist als die Erde und einfach noch viel schärfer und klarer sehen, was dort unten passiert. So nah rankommen, wie es irgendwie geht.
Wie lange wird das dann dauern, so ein Megateleskop im Weltraum zu bauen?
Ich fürchte, da bin ich lange in Pension, wenn das dann fliegt. Aber die nächste Generation will ja auch noch was zu tun haben und kann vielleicht noch was ganz Neues entdecken.
Ist es jetzt eigentlich so, dass Sie nach dem Erfolg mit den Bildern und der verbundenen Aufmerksamkeit es einfacher haben, da Projekte durchzuziehen, weil Ihnen die Gelder zufliegen?
Nee, nicht wirklich. Also im Gegenteil. Wir sind in Holland einige Anträge abgelehnt worden. Nach dem Motto, ja, der hat doch schon so viel Aufmerksamkeit, der braucht jetzt nicht noch mehr. Aber ist so ein bisschen mein Eindruck gewesen. Oder es war einfach nicht gut genug oder ich habe Pech gehabt. So, das gehört zum Leben dazu. Also es ist nicht so, dass das Geld jetzt fliegt. Nee, man muss schon hart kämpfen. Die letzten anderthalb Jahre habe ich echt hart gekämpft um Geld.
Also spielt da vielleicht auch wieder dann das Ego von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine Rolle?
Es muss ja nicht nur immer ich sein, sondern also die anderen wollen ja auch mal drankommen. Man muss auch mal gewinnen und mal verlieren.
Und Sie haben vor allen Dingen schon vieles geschaffen. Wer sich das nochmal genauer angucken möchte, intensiver und natürlich auch nochmal das Bild vom Schwarzen Loch und viele andere interessante Bilder sich angucken möchte, dem empfehle ich das Buch von Heino Falke, das er zusammen mit Jörg Römer geschrieben hat. Licht im Dunkeln heißt das. Herr Professor Falke, ich wünsche Ihnen und uns noch viele spannende Entdeckungen. Vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Ja, gern geschehen. Hat Spaß gemacht.